Ich wünsche uns allen, dass wir heute die Aussage aus Psalm 119 dürfen erleben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Weil heute soll es in der Predigt speziell darum gehen, wie wir mit der Bibel können umgehen, sollen umgehen und was sie in uns und unter uns soll bewirken. Ja, habt ihr euch auch schon mal mit anderen Gläubigen heftig gestritten fast, oder ja, nicht nur fast, ganz gestritten über die richtige Auslegung von einer bestimmten Bibelstelle? Oder wundert ihr euch auch hin und wieder mal über andere Glaubensgemeinschaften oder andere Konfessionen, wo den Glauben ganz anders praktizieren, als wir es hier in der Viva-Kirche machen, weil sie eben bei der Auslegung der Bibel auf ganz andere Schwerpunkte kommen als wir. Wenn das so ist, dann sind wir in guter Gesellschaft. Weil schon in der Bibel sehen wir solche Auseinandersetzungen über die richtige Deutung der Offenbarung Gottes und wie man die im Leben dann auch soll konkret werden lassen, wie man die soll anwenden. Und von der Bibel her suchen sich so Auseinandersetzungen durch die ganze Kirchengeschichte durch, bis in die heutige Zeit und vielleicht auch bis in unsere Reihe hier. Darum möchte ich in der heutigen Predigt im ersten Teil darauf eingehen, was die Bibel eigentlich für uns ist, mit welcher Haltung wir die Bibel sollen lesen, wie wir ihr sollen begegnen. Und im zweiten Teil möchte ich darauf eingehen, wie wir als Glaubensgemeinschaft sollen damit umgehen, wenn wir beim Bibellesen eben auf unterschiedliche Auslegungen kommen und darum auch auf unterschiedliche Anwendungen in unserem Leben. Was ist die Bibel eigentlich für uns? Dazu möchte ich euch meine persönliche Haltung der Bibel gegenüber vorstellen, wie ich sie auch in meiner Bewerbung als Pastorin bei der Viva Kirche Schweiz formuliert habe. Und dazu bitte ich euch, mir gut zuzuhören, beziehungsweise die ganze Aussage zu hören, weil die Aussage besteht aus zwei Teilen. Und wenn ihr jetzt nur den ersten Teil mitbekommt, dann würdet ihr euch vielleicht ein bisschen wundern, warum sie mich als Pastorin eingestellt haben. Weil ich muss sagen, es ist auch ein bisschen provokant geschrieben, aber ich erkläre dann nachher schon, was ich damit meine. Die Aussage lautet so: Ich glaube nicht an die Bibel. Aber das ist nur der erste Teil. Es geht dann weiter: Ich glaube nicht an die Bibel, sondern ich glaube an den dreieinigen Gott, wo mir in der Bibel zuverlässig bezeugt wird. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, da ist doch ein bisschen Spitzfindigkeit. Oder da ist ja irgendwie logisch, dass man an Gott glaubt. Aber meiner Erfahrung nach machen nicht alle Christen oder alle Glaubensgemeinschaften so eine klare Unterscheidung zwischen dem Gott, an dem sie glauben, und zwischen der Bibel, die von dem Gott berichtet. So sehe ich auf vielen Homepages, vor allem von Freikirchen, dass der Glaube an dreieinigen Gott und an die Bibel im gleichen Atemzug genannt wird, als wäre das eine Kategorie, als würde das zur gleichen Kategorie gehören. So, als hätten wir, oder fast so, als hätten wir einen vierfaltigen Gott und nicht einen dreifaltigen Gott. Und das gibt meiner Meinung nach der Bibel einen falschen Charakter. Und ich glaube, die Haltung der Bibel gegenüber ist dann eben oft auch die Ursache, dass erbitterte Kämpfe unter Glaubensgeschwisterten oder Glaubensgemeinschaften geführt werden, wenn man bei der Bibelauslegung nicht auf den gleichen Nenner kommt. Aber die Bibel ist eben nicht Gott, an dem wir glauben, sondern die Bibel enthält ganz viel Bericht über den Gott und ja, wie er sich im Leben von einzelnen Menschen gezeigt hat oder wie er sich im öffentlichen Leben von einem ganzen Volk gezeigt hat oder wie er sich sogar im ganzen Weltgeschehen gezeigt hat, in ganz verschiedenen Epochen. Und so sind die Berichte über die Offenbarung von Gott natürlich auch ganz verschieden. So wie ja auch wir hier Gott ganz verschieden erleben oder auch ganz verschieden über ihn berichten über das, was wir mit ihm erleben. Weil die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, die kann man ja manchmal gar nicht so einfach in menschliche Worte fassen. Es bleiben uns ja eben nur die menschlichen Worte oder Bilder zum Gott beschreiben. Aber in Wirklichkeit ist Gott natürlich ganz anders. So wird zum Beispiel Gott im Alten Testament als Krieger beschrieben oder auf der anderen Seite wieder als gebärende Frau oder als Leu oder als Adler oder als uralter Mann. Und so wird er ja auch oft in der Kunst dargestellt. Und ich glaube, das ist bis heute ein Bild, das glaube ich, viele Menschen so wie im Kopf haben, wenn sie an Gott denken. Am einfachsten lässt sich über Gott aber sicher in der Gestalt von Jesus Christus reden, wo als Mensch aus Fleisch und Blut auf dieser Welt gelebt hat. Und für uns Christen gilt auch, dass Jesus die klarste und die deutlichste Offenbarung von Jesus ist. Doch auch diese Offenbarung von Gott haben wir eigentlich nur aus zweiter Hand, muss man sagen. Jesus hat ja nicht selber etwas Schriftliches hinterlassen. Auch da, wo er in den Sand gekritzelt hat, wo die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Ehebrecherin zu ihm gebracht haben, um zu schauen, was er jetzt mit dieser Sünderin macht. Auch das ist uns nicht überliefert in der Bibel. So haben wir also auch über die Worte und Taten von Jesus nur Bericht, wie Augenzeugen ihn erlebt haben, die Offenbarung Gottes in Jesus erlebt haben. Und auch diese Berichte sind sehr verschieden. Wenn wir die vier Evangelien miteinander vergleichen, dann merken wir, dass die Augenzeugen das aus ganz unterschiedlicher Perspektive geschrieben haben oder ganz unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt haben bei ihrer Deutung. Oder je nachdem ist auch etwas gar nicht gedeutet worden. Weil zum Beispiel zu den meisten Gleichnissen, die Jesus erzählt hat, um den Menschen das Reich Gottes näher bringen, finden wir nicht einmal eine Erklärung dazu in der Bibel. Da ist es also uns Leser überlassen, was wir jetzt da genau ableiten über das Reich Gottes. Oder so ist es auch mit den Briefen vom Neuen Testament. Nach der Himmelfahrt von Jesus und der Ausgüssung vom Heiligen Geist ab Pfingsten haben die Apostel und die anderen Gläubigen mit Hilfe vom Heiligen Geist versucht, das, was sie eben von Jesus gelernt haben, über die Offenbarung Gottes in ihrem Leben praktisch anzuwenden. Und ja, das hat dann in der Praxis bedeuten, dass der Paulus einer Gemeinde in dieser ihrer konkreten Situation eigentlich genau das Gegenteil von dem geraten hat, was einer anderen Gemeinde in dieser ihrer Situation geraten hat. So hat er zum Beispiel den Römer gesagt, dass die Starken, und mit diesen Starken sind die gemeint, die wegen dem Evangelium von Jesus Christus zum Schluss gekommen sind, dass sie nicht mehr bestimmte Essensvorschriften einhalten müssen oder bestimmte Tage beachten, dass die Starken auf die Schwachen Rücksicht nehmen sollen, die Angst haben, dass sie sich versündigen, wenn sie eben ja, etwas Falsches essen oder gewisse Tage nicht beachten. Aber in einem anderen Brief, nämlich in dem Brief an Galater, hat genau gleich Paulus dieser Gemeinde schwere Vorwürfe gemacht, dass sie wieder angefangen haben, bestimmte Tage beachten. Oder in dem Brief tut er auch den Petrus, der ein Augenzeuge war von Jesus und sein Mitapostel, tut er auch schwer kritisieren, weil der wieder angefangen hat, Essensvorschriften zu beachten. Wir sehen also, die Bibel zeigt uns auf sehr vielseitige Art und Weise, wer der lebendige und gegenwärtige dreieinige Gott ist und wie der Glaube an den lebendigen Gott im Alltag konkret umgesetzt werden kann. Aber die Bibel sagt uns längstens nicht alles über Gott, beziehungsweise das kann sie gar nicht, weil wie schon der Johannes oder der Paulus schreiben, kann man über Gott gar nicht alles sagen, weil niemand Gott je gesehen hat. Aber wie wir Christen glauben, hat Gott sich am deutlichsten und am klarsten in seinem Sohn Jesus Christus offenbart. Aber auch über Jesus ist nicht alles gesagt oder aufgeschrieben worden. Das schreibt ebenfalls der Apostel Johannes. Aber am Johannes ist es auch nicht um Vollständigkeit gegangen von seinem Bericht über Jesus, sondern er schreibt selber, was seine Absicht ist mit seinem Evangelium. Und da sieht man auch, dass sein Bericht über Jesus auch eigentlich ein bisschen einseitig ist. Er schreibt nämlich vor allem von den Zeichen, die Jesus gemacht hat. Und dann heisst es da weiter, diese, eben die Zeichen, aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das Ziel vom Johannes ist also gsi, dass wir Leser von seinem Evangelium zum Glauben an Jesus kommen. Und ist das jetzt hinderlich für unseren Glauben, wenn in der Bibel nicht alles ganz haargenau über Gott oder über Jesus aufgeschrieben ist? Oder ist das negativ für unseren Glauben, wenn wir in der Bibel Berichte haben, die zeigen, dass die Gläubigen das, was sie von Jesus gelernt haben, in ihren ganz verschiedenen Situationen auch unterschiedlich angewendet haben? Meiner Meinung nach ist das nicht hinderlich oder negativ für unseren Glauben. Denn wie gesagt, glaube ich an Gott, von dem mir die Bibel berichtet. Und der Gott ist ein lebendiger, ein gegenwärtiger Gott. Das heisst, er offenbart sich eben auch heute noch. Auf so vielseitige Art und Weise, wie wir das eben in der Bibel finden. Und er bewirkt so auch heute noch in mir den Glauben an ihn. Und er hilft uns auch heute noch, unseren Glauben in die Tat umzusetzen, auch wenn unsere Situationen vielleicht ganz verschieden sind. Niemand erlebt ja genau das Gleiche von uns. Und ich denke, auf das Wirken vom lebendigen Gott hat sicher auch der Johannes vertraut, wo er eben in seinem Evangelium nicht sich Mühe genommen hat, um alles ganz vollständig aufzuschreiben oder aus jeder Perspektive zu deuten, was das jetzt könnte bedeuten. Oder auf die Führung hat sicher auch der Paulus vertraut, wo er sich eben getraut hat, um in ganz konkrete Situationen ihnen ganz konkrete Anweisungen zu geben, obwohl uns das jetzt heute ein bisschen widersprüchlich vorkommt, wenn man halt die Anweisungen an zwei verschiedene Gemeinden in einer einzigen Bibel inne haben. Und so dürfen eben auch wir heute noch darauf vertrauen, dass der lebendige Gott in uns den Glauben wirkt, wenn wir die Bibel lesen, mit unserem Bibelverständnis. Aber wir dürfen eben auch darauf vertrauen, dass der lebendige Gott den Glauben in unserem Glaubensbruder oder in unserer Glaubensschwester wirkt mit ihrem Bibelverständnis. Jetzt möchtet ihr vielleicht einwenden, ja, so ein Umgang mit der Bibel ist vielleicht möglich, wenn es um Randthemen vom christlichen Glauben geht, aber sicher nicht, wenn es um Kernthemen vom christlichen Glauben geht. In den Kernthemen sollten wir uns doch einig sein. Und ja, da mögt ihr sicher recht haben. Aber ich möchte auch einwenden, dass wir die Grenzen, was das Kernthemen sind und was das vielleicht Randthemen sind, nicht zu eng ziehen sollten. Und für das möchte ich jetzt zum zweiten Teil von meiner Predigt übergehen. Wie sollen wir als Glaubensgemeinschaft damit umgehen, wenn wir beim Bibellesen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen? Und dazu möchte ich das vierte Kapitel vom ersten Johannesbrief mit euch anschauen. Der erste Johannesbrief berichtet von so einer Situation, wo ein oder mehrere miteinander verbundene Gemeinden auch so Streitigkeiten hatten bezüglich am richtigen Glaubensverständnis. Und in diesen Streitigkeiten zieht Johannes eine klare und auch eine harte Grenze. Er spricht der anderen Partei nämlich den Glauben ab. Und für das benutzt er zwei Messlatten, an denen ihm seiner Meinung nach der richtige Glaube kann gemessen werden. Die erste Messlatte ist für den Johannes das Bekenntnis zu Jesus Christus als Sohn Gottes, der tatsächlich Mensch geworden ist. Er schreibt, Geliebte, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus bekennt, als im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichrists, über den ihr gehört habt, dass er kommt. Jetzt ist er schon in der Welt. Wir sehen bei diesen Strittigkeiten in diesen Gemeinden, wo der Johannes, 1. Johannesbrief davon berichtet, geht es nicht einfach nur um Randthemen vom christlichen Glauben. Es geht nicht einfach nur um Essensvorschriften zum Beispiel. Wobei man dazu aber eben auch sagen muss, dass für den Paulus das Einhalten von Essensvorschriften oder von anderen Vorschriften von der Tora nicht in jeder Situation nur ein Randthema war. Wie wir vorher gesehen haben, hat das zum Beispiel bei den Galater für ihn wirklich zu den Kernthemen gehört vom Evangelium von Jesus Christus. Es lässt sich von der Bibel her also auch nicht immer ganz so eindeutig festlegen, was jetzt Kernthemen sind oder was Randthemen sind vom christlichen Glauben. Aber beim Johannes ist das Bekenntnis zu Jesus Christus, wo als Sohn Gottes wirklich Mensch geworden ist, eine Messlatte fürs richtige Glaubensverständnis. Und damit, finde ich, zieht eben der Johannes Grenze nicht sehr eng. Wer das eben eher noch zu den Rechtgläubigen zählt und wer nicht. Weil das Bekenntnis zu Jesus Christus als Mensch gewordener Sohn Gottes, das teilen wir mit sehr vielen Glaubensgemeinschaften und mit sehr vielen Glaubensgeschwistern. Aber der Johannes hat auch noch eine zweite Messlatte. Und über die schreibt er in seinem ersten Johannesbrief sehr ausführlich. Und diese Messlatte ist Praxis, die unser Bekenntnis zu Jesus haben soll. Also die Auswirkung, die unser Bekenntnis haben soll. Er schreibt weiter: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott in uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Beim Johannes ist das Bekenntnis zu Jesus ein Indikator dafür, ob jemand Gott richtig erkannt hat. Das sehen wir auch in diesem Briefabschnitt wieder. Aber eine weitere Messlatte ist für den Johannes die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und das hat eben auch mit dem richtigen Gottesbekenntnis zu tun. Es hat damit zu tun, wer das der dreieinige Gott ist. Der Johannes schreibt in diesem Abschnitt, dass niemand Gott je gesehen hat. Aber er kann trotzdem eine Definition von Gott machen oder von Gott geben. Und die Definition lautet: Gott ist Liebe. Und warum kann er jetzt gleich so eine Definition von Gott machen, wenn noch niemand Gott je gesehen hat? Eben, weil Gott die Liebe in seinem Sohn Jesus Christus, wo ja Fleisch, Mensch geworden ist, uns geoffenbart hat. In seinem Sohn, der als Lebensspender, als Retter und als Sühnemittel für unsere Sünden in die Welt gekommen ist. Außerdem hat Gott uns seinen Geist gegeben, der uns zeigt, dass Gott, der Liebe ist, in uns ist und wir in ihm. Und das ist eben die wahre Gotteserkenntnis. Wenn Gott, wo Liebe ist, in uns ist und wir in ihm, dann wird die Liebe auch in uns gewirkt und kann von uns weiterfliessen zu unseren Glaubensgeschwisterten. Darum erkennt man an unserer Liebe zu den Glaubensgeschwisterten, ob wir tatsächlich den wahren, dreieinigen Gott erkannt haben, wo uns die Bibel zuverlässig bezeugt. Wenn wir uns also wegen der richtigen Bibelauslegung bekämpfen, dann ist fraglich, ob wir tatsächlich den wahren, dreieinigen Gott erkannt haben, der uns in der Bibel vorgestellt wird. Für mich heisst das jetzt im Umgang mit unterschiedlichen Bibelauslegungen unter Glaubensgeschwisterten, erstens, dass man die Grenzen nicht zu eng zieht und dass man uns auch nicht so vorschnell auf der sicheren Seite wissen, weil es das jetzt eben die Themen sind, die unbedingt dazugehören und wer das man weglassen kann. Zweitens soll unser Fokus beim Bibellesen sein, in dem Zeugnis von der Bibel, dem lebendigen Gott zu begegnen oder eben die wahre Gotteserkenntnis zu haben von dem Gott, der Liebe ist. So, dass wir eben in dieser Liebe bleiben können und die Liebe in uns gewirkt wird und dann so kann weiterfliessen zu unseren Glaubensgeschwisterten. Und so sollen wir eben auch mit der Bibel umgehen. Das soll unsere Haltung sein, wenn wir die Bibel lesen. Wir sollen die Bibel mit dem Wunsch lesen, dass wir beim Bibellesen dem lebendigen Gott begegnen können, der uns auch heute noch zeigen möchte, sich zeigen möchte oder auch uns heute noch verändern möchte oder uns auch heute noch jeden Tag wieder möchte Beistand sein in all unseren Entscheidungen und Herausforderungen vom Alltag. Und mit dem lebendigen Gott unterwegs zu sein, wo uns die Bibel vorstellt, ist eben etwas Dynamisches. Etwas, wo ja, das ganze Leben lang auch dynamisch bleibt. Ich glaube, das können viele von euch bestätigen. Mit Gott unterwegs sein ist eben nicht einfach etwas, wo man einmal gelernt hat, weil man es in der Bibel gelesen hat und dann richtig verstanden hat und dann macht man alles richtig oder hat nie mehr Zweifel oder kommt nie mehr zu Fall. Und weil das so ist, weil unser Glaube sich verändert, weil er ja auch wachsen soll, aber weil er auch immer wieder in Frage gestellt werden kann oder weil wir auch ins Wanken kommen können. Darum ist es umso wichtiger, dass wir als Gläubige eben in eine liebende Gemeinschaft eingebunden sind. In eine Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig unterstützt auf dem Weg von der wahren Gotteserkenntnis. In eine Gemeinschaft, wo man nicht Angst haben muss, dass man verurteilt wird oder fallen gelassen wird, wenn man zugibt, dass man Glaubenszweifel hat oder vielleicht gewisse Glaubenssätze anders sieht als die anderen von der Gemeinde. Also ich möchte gerne so eine Gemeinschaft mitprägen, wo man offen über seinen Glauben reden kann, ohne dass man dann Angst haben muss, was könnte jetzt der andere über einen denken. Und in einer Gemeinschaft, wo Angst vorherrscht, Angst vor dem anderen oder eben auch Angst vor Gott, dort wäre nach dem ersten Johannesbrief die Gotteserkenntnis von dem Gott, der Liebe ist, auch noch nicht zur Vollendung gekommen. Es heisst nämlich weiter in dem vierten Kapitel: Darin ist die Liebe bei uns zur Vollendung gekommen, dass wir eine freudige Zuversicht am Tage des Gerichts haben. Denn wie Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, weil die Furcht es mit Strafe zu tun hat. Wer also Furcht empfindet, der ist in der Liebe noch nicht zur Vollendung gelangt. Lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir dürfen also ganz dem lebendigen Gott, der Liebe ist, vertrauen. Bis zum Ende von unseren Tagen, aber auch bis zum Ende von allen Tagen. Und so wird die Liebe von Gott in uns vollendet und kann dann eben von uns weiterfliessen zu unseren Glaubensgeschwistern. Ja, das soll unseren Umgang mit der Bibel bewirken. Er soll in uns die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten fördern. Amen.